Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin wieder hier mit zwei Gästen, mit der Patricia und dem lieben Philipp Wenzel. Möchtet ihr euch mal vorstellen?
Soll ich anfangen?
Fang an,
ja,
Philipp,
komm,
ich kenne sie.
Ey, komm, Ladies
ja.
First. Oh Gott.
Na ja, komm, ich kenne die schon. Philipp, hau raus.
Wenn sie mich nicht kennen, dann mag ich sie gar nicht. Okay. Hallo, mein Name ist Philipp Wenzel. Ich bin gebürtiger Nürnberger. Das hört ihr zwar nicht, weil ich also ich habe tatsächlich kein Dialekt, aber eine dialektale Färbung natürlich. Das ist ja ganz normal und so. Ich bin gebürtiges Lehrerkind, bin auch tatsächlich am Tag der Zeugnisausgabe halt 1980 geboren. Habe Lehramt studiert, Deutschgeschichte. Und
welche Schulform?
Gymnasium. Ich wollte richtig Geld verdienen, deswegen Gymnasium.
Okay.
Sorry dafür. ich bin dann in die Versicherungsbranche gewechselt und habe da dann eben mehr oder weniger den Auftrag bekommen, mache jetzt mal Berufsunfähigkeit und mache einen Vergleich. Und da ich nicht wusste, wie das geht und ich wusste nicht, dass es Vergleichstools gibt, habe ich dann gedacht, okay, wie machst du das jetzt? Und bin in die Quellenforschung eingestiegen und habe tatsächlich alle Bedingungen durchgelesen halt und die halt quasi so kartografiert, dass ich dann, wo ist alles ähnlich, was ist überall gleich, und habe eine Matrix erstellt. Und habe dann die Quellen weiterverfolgt, also das VVG gelesen und das bürgerliche Gesetzbuch und alles, was eben dranhängt, um alles zu verstehen, und habe dann nach einer Woche halt eine Excel abgeliefert, die einfach super hart war mit allen Details. Und dann hat halt der Chef gesagt, halt so, Alter, bist du dumm, das ist doch viel zu krass, so brauchen wir das gar nicht. Aber das hat sich rumgesprochen, dann habe ich angefangen, Artikel zu schreiben, dann habe ich Bücher geschrieben zu dem Thema Berufsunfähigkeit und habe Marktvergleiche erstellt, auch vor allem zur Dienstunfähigkeitsklausel, weil das halt immer noch so ein Steckenpferd von mir ist, Beamte zu versichern. Ja, und jetzt sitze ich hier in Chemnat, das ist in der Nähe von Bayreuth, wo ich studiert habe. Das ist das Tor zur Oberpfalz, als ob da jemand rein wollte. Habe eine Frau, zwei Kinder und bin sehr, sehr glücklich, heute hier zu sein.
Oh, wenn das nicht toll ist. Also, was passt denn besser, als wenn wir zu unserem Podcast für unsere LehrerInnen jemanden reinholen, der nicht nur wie wir sich mit Versicherung beschäftigt. Ich habe ja nur BWL studiert und erzähle immer allen, wie das REF ist und so. Aber hier haben wir jemanden, der das tatsächlich von der Pike auf kennt. Und wir haben uns gedacht, was bringt es denn am meisten, wenn nicht einen Profi hier einzuladen, der einfach etwas sagen kann zum Thema DUBO. Denn ganz oft ist der Fall, dass wir in der Beratung sitzen. Und da möchte ich einmal die Beratung von Christina von dir aufgreifen, weil ich glaube, damit können sich ganz viele identifizieren. Eine angehende Referendarin, die sich um das Thema private Krankenversicherung kümmert, was ja auch immer wichtig ist. Und dann sagen wir hier, Thema Dienstunfähigkeit ist wichtig. Und diejenige reitet, hatte schon zwei Reitunfälle und sagt, ja, Frau Holzapfel, aber die Dienstunfähigkeit brauche ich ja nicht so richtig, weil mir passiert ja so nichts als Lehrerin. Was muss denn da schon passieren? Und das ist doch so ein Klassiker, Philipp. Wie gehst du am besten mit sowas um, wenn du das hörst? Oder was würdest du diesen Menschen dann sagen?
Okay, wenn jemand sagt, du, pass auf, mir kann ja in meinem Beruf nichts passieren, dann sage ich, ja, okay, pass auf, es geht ja auch gar nicht darum, ob dir in deinem Beruf was passieren kann, sondern darum, ob dir irgendwo irgendwas passieren kann, dass du in deinem Beruf nicht mehr arbeiten kannst. Und das können dann halt zum Beispiel psychische Probleme sein, das kann auch jetzt bei Lehrern eher schwer was Orthopädisches sein oder sowas. Aber Krebs ist auch so ein Knaller halt, das haut ganz schön rein und keiner ist dagegen immun. Es sei denn, du bist ein Hai oder ein Axolotl, die sind immun gegen Krebs, das ist auch geil. Aber ansonsten hast du halt das Problem.
Sehr wichtig zu wissen, wenn wir mal transformiert sein möchten. Also finde ich super, finde ich richtig gut, weil dieses unnützes Wissen braucht man, um sich eine Eselsbrücke zu bauen, um sich dann wieder an den Text zu erinnern.
Ich liebe Axolotl, ohne Schmarrn, die leben bloß in einer einzigen Quelle, in irgendeinem mexikanischen See oder sowas in der Höhle, da gibt's die und die sind cool. Okay, whatever. Bekannt aus vielen Büchern, also es gibt sogar ein Buch, das heißt Axolotl Roadkill, aber ich habe Axolotl in der Literatur das erste Mal kennengelernt bei Der Golem von Gustav Meyrink, wo eine frühreife...
Was zum Teufel sind ab, das für Tiere? Also ich würde mich... Was ist das? Wie sieht das
so
aus?
Das sind so Wassertiere.
Das ist so ein weißer Salamander oder so ein durchsichtiger Salamander, der seine Kiemen raus...
Ach, die! Hat, jetzt weiß ich.
Die haben so süße Füße.
Und die werden niemals erwachsen. Also die verlassen ihr Larvenstadium quasi niemals und können sich trotzdem aber schon fortpflanzen. Das ist
diese Folge verzögert sich um 35 Minuten. Bleiben Sie dran und kommen Sie wieder. Oh Mann, ey.
Okay, also zurück zum Thema.
Krebs, wir waren beim Thema Krebs. Also. Ich glaube, jeder kennt jemanden, der Krebs hat oder zumindest im Berufsstand. Das ist ja etwas, was leider reinhauen kann, dass ich auch selbst als Lehrerin nicht mehr arbeiten kann.
Ganz genau. Da ist es dann eben so, also dass du dann eben nicht mehr arbeiten kannst und dann eventuell dienstunfähig wirst. Aber psychische Erkrankungen sind tatsächlich bei Lehrern bei über der Hälfte der Fälle der Auslöser. Also das ist da nochmal eine statistische Verschiebung. Wundert mich auch nicht so wirklich halt. Und tatsächlich haben wir halt auch so Leistungsfälle, wo der Lehrer auf dem Pausenhof mit dem Messer bedroht wurde und deswegen halt lieber nicht mehr mit Kindern zusammenarbeiten will. Und das wäre dann halt eben...
Und das ist etwas, was ja in der heutigen Zeit, also wenn wir jetzt hier ohne Dialekt im Raum Hannover sitzen, dann ist das tatsächlich, also wenn wir jetzt eine Schule, ich will gar nicht den Stadtbezirk nennen, aber es gibt Schulen, wo wirklich Security dasteht, weil die Kinder kontrolliert werden müssen, wie man das irgendwie aus New York, aus irgendwelchen Filmen kennt. Und dann denke ich mir auch, Mensch, ich habe mindestens 6,5 Jahre studiert und habe dann aber gespart, weil ich noch nicht auf Lebenszeit verbeamtet bin, noch nicht die Ansprüche erwirtschaftet habe und werde dann irgendwie entlassen, weil ich dienstunfähig werde. Wie sieht's denn damit aus? Vielleicht kannst du dazu ja auch nochmal was sagen, weil viele denken, huch, ich bin fair beamtet, dann lebe ich ja wie die Made im Speck. Ja, ja, aber es gibt ja noch eine Zeit davor, bevor die Made im Speck ist, oder?
Ja, natürlich gibt es eine Zeit davor. Also die Sache ist die halt, sobald du auf Widerruf verbeamtet bist, beginnt deine Wartezeit zu laufen, die du erfüllen musst, nämlich 5 Jahre. Und wenn du dann noch auf Lebenszeit verbeamtet bist, dann hast du Ansprüche an die Mindestversorgung. Wenn du Beamter auf Widerruf bist und in der Freizeit einen Unfall hast oder eine Krankheit dich ereilt, die zu einer Dienstunfähigkeit führen würde, würdest du entlassen werden und rückwirkend gesetzlich versichert werden. Da du die 5 Jahre nicht voll hast, hast du keine Ansprüche auf gesetzliche Rente bzw. Erwerbsminderungsrente. Du hättest nur, wenn du dein erstes Jahr vollendet hast, dann ist dein erstes Lehrjahr abgeschlossen und in der gesetzlichen Rentenversicherung führt es dann dazu, dass du Anspruch auf die volle Erwerbsminderungsrente hast, aber nur dann, wenn du sofort aus dem Stand keine 3 Stunden mehr am allgemeinen Arbeitsmarkt, egal was, arbeiten kannst und das ist relativ unwahrscheinlich. Wenn du eine Dienstbeschädigung hast oder einen Dienstunfall, Dienstbeschädigung ist so eine Berufskrankheit, Corona wäre es zum Beispiel für Lehrer tatsächlich gewesen seinerzeit, dann hast du Anspruch auf den Unterhaltsbeitrag und den bekommst du, also der beträgt bis zu 66,7% deiner letzten Besoldung beziehungsweise halt deines wie heißt das Referendariat?
Bezüge? Deine letzten Bezüge?
Nee, es gibt einen sehr coolen Namen dafür, was Referendare bekommen. Den habe ich jetzt leider vergessen, aber egal. Hey.
Das will ich jetzt aber, die bekommen besondere, ich dachte jetzt.
Das hat einen coolen Namen, die bekommen keine Bezüge. Also nenn es Bezüge, das passt immer. Bezüge
Anwärtergrundbeträge?
Anwärtergrundbeträge, dankeschön, die bekommen die. Ja. ist ja auch nicht viel so, aber davon würdest du 66,7% bekommen, wenn du zu 100% erwerbsunfähig bist. Und jetzt die von euch, die so dieses Klugscheißergehen in sich tragen halt, erstens, hallo, ich bin euer König. Und zweitens, es ist Erwerbsunfähigkeit und nicht Erwerbsminderung. Und das ist ein großes Problem, weil es gibt nämlich in keinem Gesetz mehr irgendwo eine Definition der Erwerbsunfähigkeit, weil es immer die Erwerbsminderung ist. Und deswegen ist es so ein bisschen gewürfelt. Ich bin da gerade was auf der Spur und glaube, es hat was mit der Berufsgenossenschaft zu tun. Aber mir kann kein Dienstherr in Deutschland sagen, wie genau dann auf Erwerbsunfähigkeit geprüft wird. Ja? Weil die Definition von Erwerbsunfähigkeit ist eigentlich keine 3 Stunden mehr im allgemeinen Arbeitsmarkt auch zu arbeiten. Und davon dann 25% zu erreichen, ergibt null Sinn, weil das wären dann 12 Stunden nicht mehr am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Das ist leider die Bürokratie und die, was ich gerade ganz interessant fand, du hast gesagt, ja, ich bin dein König und das ist es ja. Das ist vielen ja nicht bewusst, dass, wenn ich im Staatsdienst bin, über mich entschieden wird. Also dass es ja nicht heißt, oder?
Absolut. Also das ist ja, in der Berufsunfähigkeit haben wir Verzicht auf abstrakte Verweisung. Konkrete Verweisung ist geregelt so, dass du...
Vielleicht halt erklärst du ganz kurz, weil ich könnte mir vorstellen, also wenige, aber dass nicht alle so pervers sind wie wir, sofort mit dem Begriff was anfangen können. Was heißt denn abstrakte Verweisung? Das ist vielleicht kurz erklärt. Also
abstrakte Verweisung bedeutet, dass im Leistungsfall der Versicherer sagen kann, okay, alles klar, du kannst nicht mehr als Lehrer arbeiten, aber ich bin sehr sicher, du könntest noch als Bürokaufmann arbeiten. Ja, das ist abstrakte Verweisung. Nicht, dass du es tatsächlich machst, sondern Er kann dich abstrakt darauf verweisen. Etwas, das du tun könntest, kann er als Grundlage nehmen dafür, dass du nicht berufsunfähig bist. Die konkrete Verweisung bedeutet, du arbeitest tatsächlich irgendwas. Und da gibt es eben Dinge, die erfüllt sein müssen. Und das ist zum Beispiel, dass du mindestens 80% des letzten Gehalts bekommst, dass du in dem neuen Job das gleiche soziale Ansehen hast und dass er dich weder über- noch unterfordert, also dass eine Gleichwertigkeit zwischen den Berufen besteht.
Dann hätten wir aber in unserem Beruf, das muss ich kurz mal einwerfen, ja, immer Glück, ne? Weil wir ja gar kein soziales Ansehen haben.
Ist so,
das heißt,
ist so.
Wir hätten wirklich tatsächlich immer Glück.
Umgekehrt sage ich jedem, werd einfach als nächstes dann Versicherungsmakler, weil das soziale Ansehen ist einfach für den Arsch und deswegen kann ich niemand verweisen.
Ja,
das
herzlichen Glückwunsch.
Das hört sich witzig an, aber es ist tatsächlich so.
Das ist bitter, ist wirklich bitter.
Ja, naja.
Aber wir machen es trotzdem freiwillig, also wird hier keiner gezwungen. Also.
In der Dienstunfähigkeitsversicherung, um den Zwang aufzunehmen, halt, kannst du gezwungen werden. Und da ist es tatsächlich so, § 26 Beamtenstatusgesetz, das gilt für euch LehrerInnen da draußen. Und dann die Ländergesetze, die haben da aber wenig zu regeln, außer die 6 Monate, die da als Fiktion gelten müsste. Da steht dann drin, du kannst gezwungen werden, Umschulungsmaßnahmen zu ergreifen, um auf ein anderes Amt verwiesen zu werden. Und du kannst in jedes Amt innerhalb des Bereichs deines Dienstes eingesetzt werden. Jetzt seid ihr als LehrerInnen in der Regel LänderbeamtInnen. Und deswegen alles, was in eurem Bundesland ist, könnt ihr dann machen. Also ins Sekretariat geht eher nicht, weil im Sekretariat arbeiten normalerweise Kommunalbeamte. Da kann ein Landesbeamter oder eine Landesbeamtin nicht verwiesen werden. Und das ist dann halt eben echt das Ding. Dieser Typ, den ich vorhin erzählt habe, also es war ein Lehrer, der mit dem Messer bedroht wurde am Pausenhof, deswegen nicht mehr mit Schülern arbeiten konnte, hatte keinen Bock mehr auf den Scheiß, wollte auch raus aus dem Beamtenverhältnis dann und irgendwas Eigenes machen und wollte wegen Dienstunfähigkeit in Ruhestand versetzt werden. Und der Dienstherr hat gesagt, nee, pass auf, das Forstamt wäre geil. Und dann sagt er halt so, Forstamt, Alter, willst du mich verarschen?
Krass. Nee.
Und dann hätte der an Umschulungsmaßnahmen teilnehmen müssen, aber er hat sich dann quasi gekündigt und ist ohne Ansprüche dann eben rausgegangen aus dem Ganzen.
So, das möchte ich mal unterstreichen, bevor du mit dem Aber kommst. Klar, also ich fasse zusammen, ich entscheide mich gegen eine private Absicherung, über die wir gleich nochmal sprechen, was es für Möglichkeiten gibt, weil ich denke, ich bin ja gut abgesichert. Dann sagt aber Edgy Badge, du wurdest ja, das hört sich hart an, so meine ich das nicht, aber du wurdest ja bedroht von Kindern. Dann nehmen wir dich weg von den Kindern, weil das wollen wir dir nicht zumuten. Aber Bäume können dich nicht bedrohen, also ab ins Forstamt. Und wenn du sagst, ich möchte das nicht, dann musst du kündigen. Ist das so jetzt zusammenfassend richtig?
Das ist richtig. Aber im Forstamt ist es, glaube ich, auch nicht ungefährlich, weil die Bäume im Frühjahr, da schlagen die aus.
Dafür liebe ich dich, Philipp. Oh, wirklich, Mann, ich bin so froh, dass wir die, also wirklich, das ist, glaube ich, die lustigste Folge, die wir dann machen. Aber das Thema ist sehr ernst, aber es ist so, warum man das, also ich muss das auch nochmal sagen, Christina, dir geht es ja ähnlich, wenn wir uns unterhalten über die Gespräche, was für Argumente kommen. Also was oft für Argumente kommen, warum man das nicht braucht. Und am Ende des Tages, wenn man weiß, kann man am Ende nicht sagen, ja, vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie tun. Und doch, man weiß, was man tut. Und spätestens jetzt, wenn man das hört, es ist hart. Und es ist hart, man steht, also man muss sich das vorstellen, A12, A13, wenn Gott will, bleibt es in Zukunft bei allen bei A13. Und dann ist es so, fällt man runter. Und dann hat man irgendwie eine Mindestabsicherung, die man bekommt wie Bürgergeld oder sonst was. Und das ist ja die Frage, will ich das halt am Ende oder nicht?
Ja, aber die meisten denken, mir passiert es nicht. Das ist das ist immer so, anderen passiert es, aber mir selber halt nicht.
Also ich habe vor, das ist jetzt auch schon 8 Jahre her, habe ich tatsächlich in allen Bundesländern nachgefragt, ob ich Statistiken haben kann, wie viele Beamte mit 67 in den Ruhestand gehen tatsächlich. Und da war es dann tatsächlich so, dass das so im einstelligen Bereich nicht prozentual, sondern an Menschen tatsächlich war. Also dass da wirklich so lange so gut wie keiner halt irgendwie tatsächlich dann arbeitet. Was auch andere Gründe hat, nämlich weil die Versorgung an sich sehr, sehr hoch ist. Also das kann man auch sagen. So, jetzt zurück zu dem Typen halt, der hatte eine Dienstunfähigkeitsversicherung. Ja, und zum Glück sind Dienstunfähigkeitsversicherungen immer Berufsunfähigkeitsversicherungen mit einer DU-Klausel, weil die DU-Klausel leistet natürlich nicht, wenn du dann kündigst und den Dienst einfach verlässt, weil du nicht in den Ruhestand versetzt wurdest. Leistungsauslöser ist die Ruhestandsversetzung durch den Dienstherrn. Aber da eine BU-Versicherung drin ist, konnten wir natürlich Berufsunfähigkeit beantragen. Jeder Beamte kann auch ohne Probleme Berufsunfähigkeit beantragen, wenn du weißt, wie es geht. Also hol dir da einen Experten, der weiß, wie es geht. Und dann kannst du rückwirkend berufsunfähig sein. Wir hatten auch mal eine Lehrerin, die hat sich bei mir gemeldet. Sie ist jetzt seit 3 Jahren mit Burnout zu Hause bei voller Besoldung. Und jetzt möchte sie mal langsam in Ruhestand. Ja, weil das irgendwie nichts bringt. Und dann möchte sie halt irgendwie, keine Ahnung, Geschäft aufmachen oder so. Und da haben wir dann auch BU halt rückwirkend beantragt. Dann hat sie 3 Jahre rückwirkend halt dann ihre Rente bekommen.
Ja, Wahnsinn. Ja, und
Aber nicht notwendig, ne? Aber in dem Fall, wo du sagst halt, ich kann das nicht, ich will dich umschulen und ich will mich dazu nicht zwingen lassen, dann musst du halt eben kündigen und dann kannst du aber aus der Berufsunfähigkeit ohne Probleme aus der Berufsunfähigkeitsversicherung die Berufsunfähigkeit beantragen und da die Rente beziehen. Es sei denn, du hast den falschen Versicherer. Es gibt tatsächlich, jetzt muss ich mal kurz, schaue ich meine Tabelle nach, auf jeden Fall.
Also das ist schon der zweite Schritt, weil der erste Schritt ist,
zwei Versicherer, die da drauf, also da kannst du nicht BU beantragen, wenn du Beamter bist. Und es sind 2 sehr, sehr große, bekannte Versicherer, die Makler nicht vertreiben können.
Ja, da kann man ganz schnell mal gucken im Internet. Wir sind uns der Linie treu, dass wir hier kein Versicherer-Bashing machen. Ja, ja. Das haben wir bis jetzt eben noch nicht getan und machen wir auch nicht, weil es geht darum, sich beraten zu lassen und selber zu entscheiden, wo gehe ich hin. Ich sage halt immer nur, wenn ich zu einem hingehe, der nur sich selber vertreibt, dann wird er mir natürlich nicht sagen, ach, guck mal, da ist die Wiese ein bisschen grüner gegenüber. Das ist bei uns tatsächlich anders, dass wir sagen können, komm, wir gucken mal, was passt denn eben zu dir. Und solche Experten wie Philipp haben und immer wieder auch auf Fortbildung sind. Und das, was ich noch sagen möchte, letztens im März waren wir ja zusammen auf einer Messe und da hast du den Fall geschildert und sagte, hey, prüf doch immer die BU bei BeamtInnen. Und zack, bumm, kamen wir nach Hause, war der Fall da, dass ein Kunde einen Novalgienschock hatte und tatsächlich jetzt die BU zieht. Und du sagtest, bei voller Besoldung, ja, natürlich, aber trotzdem sind es 2 Kinder. Er ist auf Lebenszeit verbeamtet, bekommt ja seine Besoldung. Trotzdem ist die Ausgaben, die hatten, auch wenn er super gut privat krankenversichert ist, aber die Kinderbetreuung, 2 Kinder, die versorgt werden müssen, Krankenhaus und so weiter. Also das ist unfassbar auch ins Geld gegangen. Und die sind sehr froh. Das ist ein großer Versicherer, der auch mit MaklerInnen zusammenarbeitet, die sich nicht angestellt haben und die gesagt haben, na klar, ist das ein Fall, zack, bumm, wird das Geld gezahlt. Also auch dieses Argument zählt nicht, dass man sagt, Versicherer zahlen nie. Denn da muss man seine Hausaufgaben machen und die Gesundheitsdaten auch richtig angeben. Das ist nochmal ein neues Fass, was wir uns gleich aufmachen. Aber wenn man erstmal verstanden hat, ich brauche diesen Schutz, weil ich sonst gegebenenfalls eben keine Ansprüche eben bekomme.
Ich möchte an der Stelle aber auch 2 Sachen sagen. Das erste ist, wenn du schon eine bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Ausschlussklausel hast, dann ist die immer besser als eine DU-Klausel halt mit Ausschlüssen. Das ist hundertprozentig klar. Das zweite ist, die Ansprüche werden irgendwann schon so asozial hoch, dass ich sagen würde, halt, naja, come on, also das schaffst du auch so. Nicht, wenn du in München wohnst oder in Stuttgart oder in Hamburg, Berlin oder sowas, da werden die Lebenshaltungskosten echt sauhoch sein auch. Aber es ist ja so, dass du eine Grundversorgung hast und die beträgt 35% deiner letzten Besoldung, ja, oder amtsunabhängig ungefähr, je nach Bundesland, aber es sind ungefähr 1.800, also es variiert zwischen 1.700, paar zerquetschte, und 1.900 Euro, aber 1.800 so roundabout. Das ist so die Mindestversorgung, die ein Beamter bekommt, auch wenn er in Teilzeit arbeitet, ist alles egal, 1.800 Euro. Das ist das, worauf du dich verlassen kannst.
Und das kannst du, dein Beispiel kannst du sagen, wie lange müssen Angestellte dafür arbeiten? Das finde ich auch immer toll.
Das ist so toll, ja, genau. Also das eine ist, also wir haben ja auf der einen Seite die durchschnittliche Rente ist bei 900 Euro und die Mindestversorgung ist bei 1.800 Euro. Wenn ein durchschnittlicher Angestellter so viel verdienen möchte, wie so viele Ansprüche haben möchte an Rente, wie ein durchschnittlicher Beamter bekommt, dann müsste er 120 Jahre arbeiten. Und das finde ich ein Knaller.
Christina, ist super, dass du gesund bist.
Ja, vielleicht arbeite ich noch ein paar. Wie viele muss ich dann noch? 110 Jahre?
Das ist super, also ist alles gut. Das schaffst du.
Das Ding ist, die Ansprüche, also bloß mal so, dass ihr das einmal gehört habt, weil jetzt nicht mal Stift und Zettel raus. Du nimmst deine ruhegehaltsfähigen Bezüge und dazu gehört eben deine Grundbezüge, dann Familienzulage 1 und alles, was du eben dauerhaft bekommst, zählt zu den ruhegehaltsfähigen Bezügen und dann musst du dein Studium, davon kannst du 855 Tage nehmen, das sind 2,3 Jahre, die nimmst du. Dann nimmst du das, was du tatsächlich gearbeitet hast an Dienstzeit, plus 2 Drittel dessen, was du noch an Lebenszeit hast, bis zu deinem 60. Geburtstag, es sei denn, du kommst aus Bayern oder Thüringen, dann bis zum 62. Geburtstag, also davon 2/3. Und diese Zahl an Jahren nimmst du mal 1,79375. Und wer von euch sich nicht gut 1,79375 merken kann, merkt euch eure Höchstversorgung von 71,75% und teilt sie im Kopf durch 40. Dann kommt 1,79375 raus, ist doch logisch. So, also wenn du 40 Jahre gearbeitet hast, dann hast du Anspruch auf 71,75%, alles easy. Wenn du gut verdienst, weil du Gymnasiallehrerin bist, dann kann es ja auch sein, und du wohnst auf dem Land, so wie ich halt, wo nichts was kostet, dann kann es schon sein, dass du so mit 50% dir denkst, naja, easy, damit kann ich gut leben. Dann wäre es auch komplett in Ordnung, wenn du von dem Moment an in Teilzeit arbeitest, weil sobald du in den Ruhestand versetzt wirst, dann wird für die Berechnung des Ruhegehalts 100% Stelle angerechnet. Also kannst du dann 50% machst du, lebst, chillst durch, gehst in den Ruhestand und bekommst dann die 50% weiter, weil du die Ansprüche schon hast. Das ist natürlich super cool und das können Angestellte einfach nicht machen. Angestellte bekommen maximal 40% von dem, was sie zuletzt verdient haben. Mehr können die überhaupt nicht schaffen. Das geht nicht. Da musst du so, es ist einfach technisch nicht möglich, weil es halt da Begrenzungen gibt. Bei Beamten ist es so, die bekommen mindestens 35%. Deswegen, die Versorgung an sich ist schon gut, aber es gibt eine Art von Verweisbarkeit, die keinen Spaß macht. Deswegen, privat dazu versichern ist nie verkehrt und vor allem diese Ansprüche wachsen ja auch erst mit der Zeit. Also am Anfang hast du schon noch eine große Versorgungslücke.
Genau, da wollte ich eben auch nochmal drauf ein, denn wir beraten und betreuen ja schon im Studium, wenn die Studierenden zu uns kommen und dann die Eltern ganz oft dabei sind, die wir auch immer herzlich einladen, die sich das anhören. Nur de facto ist es so, dass ich absolut das für notwendig erachte, denn es kommen ja auch Gesundheitsfragen dazu und da möchte ich mal drauf eingehen. Und dieser Punkt, der oft gezogen wird, ja, Versicherer zahlen ja nicht. Mhm. Und was uns ganz oft gespiegelt wird, das wirst du ja, denke ich mal, bestätigen, Christina, sie sind aber sehr streng, was die Gesundheitsfragen angeht.
Hatte ich gestern auch erst wieder, ja.
Genau, und das ist halt, warum, also vielleicht kannst du das von der ganz anderen Sicht sagen, warum ist es notwendig, dass man hier streng ist bei den Gesundheitsdaten?
Also ihr habt die Eltern dabei, deswegen müsst ihr extrem streng sein, weil eure Kunden haben immer einen Zeugen. Deswegen müsst ihr da echt, echt aufpassen. Aber die Sache ist die, im Leistungsfall wird die vorvertragliche Anzeigepflicht geprüft und da musst du eben alles angegeben haben, wonach der Versicherer vorher in Textform gefragt hat. Es sei denn, du handelst arglistig, also du willst mit Absicht betrügen, dann gelten erweiterte Auflagen für dich sozusagen. Du musst wirklich alles angeben halt, weil du ein Betrüger bist. Und das ist ein bisschen paradox, weil der Betrüger gibt ja gerade nichts an. Aber das ist eben dann halt, dass der Versicherer an der Stelle mehr Gestaltungsfreiheit hat, um arglistig Handelnde dann auch zu erwischen. Die Sache ist die, der Versicherer hat an sich keinen Bock zu zahlen, weil das viel, viel Geld ist, um das es hier geht. Und da kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen, dass der Versicherer sagt, so, wenn du gelogen hast, ne, dann zahle ich halt nicht. Es gibt hier auch Regeln, aber es herrscht halt im Leistungsfall immer so ein asoziales Ungleichgewicht, weil du als Lehrerin den ganzen Tag dich um Geschichte, Erdkunde, Englisch, Sport, keine Ahnung, irgendwas kümmerst, aber halt nicht um Versicherungen und nicht um den BU-Leistungsfall. Und auf der anderen Seite ist ein Versicherer mit seinen Anwälten, die den ganzen Tag, jeden Tag nichts anderes machen, als Leistungsfälle in der BU irgendwie abzulehnen. Deswegen wissen die viel mehr, die haben die Urteile, die haben die Gesetzestexte dazu. Das ist echt, echt bescheuert. Aber die Dienstunfähigkeitsklausel, wenn es denn eine echte ist, und ich lese gerne nachher mal vor, halt, wer alles eine echte DU-Klausel momentan hat, oder ich mache 2, 3 Empfehlungen, das würde ja auch langen vielleicht, dann muss der Versicherer leisten, in dem Moment, wo eine Ruhestandsversetzung und ein amtsärztliches Zeugnis vorliegt, das ist dann eine sogenannte unwiderlegliche Vermutung. Der Versicherer hat kein eigenes Prüfrecht, selbst wenn er herausfinden würde, dass der Dienstherr irgendwie gelogen hat oder sonst irgendwas, müsste er leisten. Da ist dann nur noch eben zu prüfen, wurde in den Antragsfragen gelogen, also wurde eine Krankheit verschwiegen. So, das mit den Krankheiten verschweigen macht es einfach nicht, sagt die Wahrheit. Die Angst vor den Abrechnungsdiagnosen kann ich ein bisschen nehmen. Also ich sage lieber Gefälligkeitsdiagnosen, weil meistens ist es so, dass wir halt zum Arzt gehen und sagen, morgen würde ich gerne krankgeschrieben werden, weil ich möchte früher in Urlaub fahren oder sowas. Und dann schreibt er halt einfach eine F-Diagnose, also eine Diagnose einer psychischen Erkrankung rein. Zum Beispiel eine Anpassungsstörung oder irgendwas, weil das ist ja nicht nachzuweisen, ob ich das damals hatte oder nicht. Wenn er reinschreiben würde, die hat sich den Arm gebrochen oder sowas, dann wäre das irgendwie nachweisbar, dass da nicht behandelt wurde. Deswegen, wenn ihr irgendwie so Arbeitsunfähigkeitszeiten habt, euch krankschreiben habt lassen oder sowas und gar nicht krank wart, da hat der Arzt leider keinen Abreißblock, wo er sagt, ich habe noch 10 Krankschreibungen, die ich dir geben kann dieses Jahr, hier hast du eine, sondern der muss eine Diagnose reinschreiben und die wirkt dann auch vor Gericht. Ja, weil das dann so ist, dass der Richter sagt, du warst krankgeschrieben, das wusstest du ja. Aber grundsätzlich kann im Leistungsfall zur VVA nur herangezogen werden, was du wusstest. Und ob du es wusstest, wird bewiesen durch eben eine Krankschreibung, weil du wusstest, dass du nicht in der Arbeit warst, Krankenhausaufenthalt, weil du wusstest, du bist im Krankenhaus, Facharztbehandlung, du wusstest, dass du da hingefahren bist und Medikamente. Da wusstest du auch, dass du sie genommen hast oder zumindest verschrieben bekommen hast.
Ein Tipp ist ja da noch, also würde ich ja natürlich nicht geben, weil sowas machen wir ja nicht. Ich habe mal gehört, das stand mal irgendwo auf einer Litfaßsäule, dass Durchfall immer so ein gutes Ding ist, weil Durchfall geht dann meistens immer weg, ist besser als
Mega,
deine Diagnose.
Super.
Also das habe ich mal gelesen. Ich habe keine Ahnung. Also das Glück, was wir hier haben, sind, dass unsere KundInnen sowas nie machen würden. Ne?
Also großartig.
Auf gar keinen Fall.
Aber was wir tatsächlich haben, und das ist richtig hart, also wir fordern ja immer die Akte an, wenn man nicht privat krankenversichert ist, dass sie die Akte eben auch besorgen. Und bei GynäkologInnen ist unfucking fassbar oft geschrieben, dass man F-Diagnosen hat, Anpassungsstörung.
Angststörung, ja.
Angststörung.
Kann ich euch gerne erklären, wie das zustande kommt.
Ja, bitte.
Und zwar ist das vor allem im Zusammenhang mit Schwangerschaften und Kindern oft abgerechnet, auf eine Art gerechtfertigt, weil viele Sachen, jetzt bei Psyche natürlich nicht, aber halt viele Sachen, die dem Baby also im Mutterleib diagnostiziert werden, bei der Mutter abgerechnet werden, weil die noch keine Krankenversicherung haben. Und das andere ist natürlich, wenn der Frauenarzt dich fragt, und wie geht's so? Freust du dich auf die Geburt? Und dann sagst du, ja, aber ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwas passieren könnte, dann hast du eine Angststörung drin. Und noch geiler ist, wenn du dann halt zur Nachuntersuchung kommst und dann wirst du wieder gefragt, und wie geht's so? Und du sagst dann halt so, ja, eigentlich alles ganz geil und ich bin so froh, dass die Kinder da sind oder das Kind da ist. Aber ich kann nicht mehr durchschlafen halt, weil das Kind kommt alle 2 Stunden, hast du eine Schlafstörung drinstehen halt und das ist wieder eine F-Diagnose. Also das ist, so kommt sowas zustande. Das ist dann vielleicht nicht böse gemeint. Oft ist es auch so, dass irgendwas Schlimmes abgerechnet wird. Oha, ich hatte mal eine Kundin, das war so super hart, weil die hatte Endometriose. Und das war zu dem Zeitpunkt, ich möchte sagen, dass ich durchgefochten habe, dass Endometriose mittlerweile gut versicherbar ist. Damals war es noch eine Ablehnung wegen unerfüllter Kinderwunsch und Psyche. Und da können wir jetzt drüber streiten, inwiefern hier eine AGG-Klage gerechtfertigt ist. Aber tatsächlich gibt es da die wildesten Sachen so. Da war der Mann zeugungsunfähig halt und die Frau hat die Ablehnung bekommen halt wegen unerfülltem Kinderwunsch. Der Mann hat eine glatte Annahme bekommen. Also krass. Aber auf jeden
Nein.
Fall.
Nein.
Doch.
Was ist das denn für eine krasse Scheiße?
Ja, aber wir haben es dann bei einem anderen Versicherer durchgebracht, halt, oh, deswegen habe ich nicht geklagt. Und bei dieser Frau war es so, die hatte eben Endometriose und dann habe ich aber gesagt, nee, die hat 2 Kinder. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, da hat sie eine Kinderwunschbehandlung gemacht und das hat alles die Krankenkasse gezahlt. Dann habe ich gesagt, nee, das zahlt die Krankenkasse nicht voll. Und dann hat sie gesagt, doch. Und dann habe ich gesagt, nö, sie doch. Und das ging dann so 5 Minuten, das spare ich euch jetzt. Und dann habe ich gesagt, komm, lass die Akte holen. Und dann hatten wir aus dem Zeitraum von 3 Jahren, wo die 2 Kinder auf die Welt kamen, 101 Seite nur Diagnosen. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, halt, weil ich das dann auch halt wissenschaftlich aufarbeiten konnte und darüber dann Vorträge halten konnte und sowas. Aber so wäre es wirtschaftlich bescheuert gewesen. Aber ich habe die Seiten aufgearbeitet und da fiel mir dann auf, dass diese Diagnosen, die da abgerechnet sind, genau die andere Hälfte sind, an Geld, um das voll zu bezahlen. Also war komplett lieb gemeint.
Wahnsinn, ja? Wahnsinn.
Aber die also hatten lauter Sachen drin. Da mussten wir anfangen zu rechtfertigen. Und das Beste war, also was heißt, das war irgendwie schon assi,
ja.
Ihr Mann hat sie verlassen, nachdem dann die beiden Kinder waren. Ja, und die hat diese Tortur über sich ergehen lassen. Und dann hat er gesagt, hey, sorry, Kinder, irgendwie doch stressig, als ich gedacht habe, hat sie verlassen. War aber für mich dann ein super Argument, bei den Versicherern zu sagen, wenn jemand psychisch labil ist, so wie diese ganzen Diagnosen, dann würde die doch in dem Moment, wo der Mann sie verlässt, mit den 2 Kindern sitzen lässt, für den sie das alles, mit dem, die das alles durchgemacht hat und für den, die das gemacht hat, da hätte sie doch jetzt Probleme, hat sie aber nicht deswegen. Und da hat dann der Versicherer tatsächlich dann gesagt, halt, ja, okay, das erscheint plausibel, wir versichern die Frau.
Das ist schön zu hören, das ist wirklich schön zu hören. Weil absolut. Es ist ganz oft, also was wir auch erleben, auch Frauen, die keine Kinder haben, da war das, glaube ich, korrigiere mich, Christina, die hat doch, glaube ich, irgendwie mit dem Gewicht Probleme gehabt. Mhm. Und sie hat nur gefragt, ja, hat das Hormonelle, die hat 5 Kilo zugenommen und dann hat sie gefragt und dann hat der Arzt schon Angststörung reingeschrieben, weil sie ja Angst hatte, noch mehr zuzunehmen.
Ja, okay. Die ganz normal die Pille absetzen auf eigenen Wunsch, weil man will keine Hormone mehr nehmen, auch Angststörung.
Ja. Und das Glück hatten wir bis jetzt, dass wir alles korrigieren konnten, also dass wir dann einmal die KundInnen bitten, mit dem Arzt zu sprechen. Und in der Regel wird das gut aufgearbeitet, ne? Und dann kommt es nicht dazu, dass man diese vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung hat. Denn das ist ja etwas, ich weiß, es ist nervig und man muss noch einen Bericht besorgen und man muss nochmal. Aber wir hören ja jetzt, wie wichtig es ist, alles wirklich sauber anzugeben und sauber dort zu arbeiten.
Das Allerwichtigste ist an der Stelle halt, die Arglist wegzubekommen. Also arglistig bedeutet, dass du etwas mit Absicht machst und mit einer Bereicherungsabsicht oder dass du irgendeinen Vorteil daraus ziehst, ne? Also du betrügst, weil du weißt, wenn du die Krankheit angibst, dann würdest du den Versicherungsschutz nicht bekommen. Mhm. Das ist halt asozial. Aber das hast du ja dann verhindert, wenn du sagst halt, hier ist die Akte, schaut sich mal an. So.
Ja. Na, und ja, absolut.
Wenn dieser Arglist-Vorwurf weg ist, dann ist es nämlich so, dass der Versicherer bloß noch anpassen kann und dann muss auch, also dann, ab dem Moment muss ein kausaler Zusammenhang bestehen zwischen der Ausschlussklausel oder dem, was halt ausgeschlossen hätte werden sollen und der Berufsunfähigkeit. Weil wenn du jetzt irgendwie halt damals psychische Probleme hattest oder sowas und dann Krebs und deswegen berufsunfähig oder dienstunfähig wirst, dann könnte wegen Arglist auch abgelehnt werden halt. Und das ist natürlich kacke, weil da überhaupt kein Zusammenhang besteht. Wenn aber Arglist weg ist und deswegen Vorsatz oder was anderem gemacht wird, halt wegen grober Fahrlässigkeit oder so, dann kann da nicht, also dann, wenn es keinen kausalen Zusammenhang gibt, dann muss einfach geleistet werden. Und es ist sogar so, dass du dann halt auch nur noch kündigen kannst, aber den Leistungsfall durchziehen musst zum Beispiel. Ne?
Okay. Ja. Und wie ist das mit diesen 10 Jahren? Weil das hatte ich auch öfter schon gehört, dass man immer so eine 10-Jahresfrist hat.
Ja, also da ihr ja alle keine BetrügerInnen seid da draußen halt, die den Podcast hören. Nach 10 Jahren herrscht in Deutschland Rechtsfrieden. Das wurde ausgeurteilt. Das war, ich sag jetzt am 27.11.2015. Aber ich weiß nicht, es war im November 2015 auf jeden Fall. Da gab es ein Urteil, da hat eine Witwe eine BU-Rente beantragt für ihren Mann, der ist an Parkinson gestorben, hatte schon zum Zeitpunkt, als er den Vertrag abgeschlossen hat, Parkinson. Und die hat den Antrag gestellt, irgendwie so 9 Jahre, 9 Monate nachdem der Vertrag abgeschlossen wurde. Der Versicherer hat irgendwie 4 Monate gebraucht, um abzulehnen. Und damit waren 10 Jahre rum. Und es war so klarer Betrug irgendwie halt alles und so. Aber trotzdem hat dann eben der BGH, also der Bundesgerichtshof, gesagt, halt nee, nach 10 Jahren herrscht Rechtsfrieden, weil die Verjährungsfristen hier bei Arglist nicht geregelt sind im VVG, also im Versicherungsvertragsgesetz. Deswegen gelten die Fristen des bürgerlichen Gesetzbuches. Und hier ist es der Paragraph 123 und der sagt eben, nach 10 Jahren ist alles verjährt. Aber du findest in der Regel keinen Vermittler, der da mitmacht, weil jetzt hier die Vermittlerinnen, die hier mit mir sitzen, wenn ihr das macht, ihr haftet nach 263 Strafgesetzbuch. Und da beginnt die Verjährungsfrist erst dann zu laufen, wenn der Vorteil abgegolten ist. Und das bedeutet, solange ihr eine Provision erhaltet für den Vertrag, beginnt die Verjährungsfrist nicht zu laufen. Und da gibt es 3 Jahre Gefängnis.
Also wir sind ja sogar dafür bekannt. Wir sind ja sogar dafür bekannt, dass wenn jemand sagt, ach, das würde ich nicht gern angeben oder ach, das würde, also wir haben unsere Mindestabsicherungs auch Zeiten. Ich sehe ja ganz oft Verträge, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, will ich aber kurz nochmal drauf eingehen. Wir sind ja wirklich so spießig, dass wir sagen, bis zum 67. Lebensjahr soll die Absicherung laufen. Wir haben eine garantierte Rentensteigerung drin. Also ich weiß, es gibt andere, die sagen, ach Quatsch, machst du bis 60.
Gerade bei Beamten würde ich schauen, halt, wie lange brauchst du, bis du deine 40 Jahre voll hast. Da kannst du bei Männern, und das ist jetzt auch fies halt, weil die eben oft nicht in Elternzeit gehen, kannst du davon ausgehen, dass die das halt dann innerhalb der 40 Jahre schaffen. Frauen, die dann in Elternzeit gehen oder Männer, die so emanzipiert sind und das so drauf haben, halt auch in Elternzeit zu gehen, Elternzeit hemmt diese ruhig haltsfähigen Dienstzeiten. Also Elternzeit ist keine
absolut
fähige Zeit.
Ja, und ich gehe immer davon aus, was machst du denn, wenn du jetzt mit zwei, also wir hatten es halt auch in der Familie, du wirst mit 32, erkrankst du schwer und dann hast du halt noch nicht so viele Ansprüche erwirtschaftet und dann bist du raus und das ist bei uns so, das meine ich, also wir sind da recht spießig und jeder muss entscheiden, aber ich bin zum Beispiel so, dass ich sage, wenn jemand sagt bis 60 und das ist wirklich so, dann sage ich, dann geh doch woanders hin, also das mache ich nicht, das schreibe ich nicht und auch mit den Gesundheitsdaten, weil ich finde, am Ende will ich, also den Fall, den ich hatte, eine Kundin hat eine Ablehnung bekommen, weil sie sagte, Rücken ist ausgeschlossen, fand sie richtig fies und sagt, nein, wenn es ist der Rücken, dann kriege ich einen Anruf. Und dann ist Frau Reinicke, Mensch, was habe ich denn jetzt an Schutz? Ich so, was ist denn passiert? Ja, ich habe Brustkrebs, ganz schwer. So, und dann stehst du da und sie hat sich gegen den Schutz entschieden, weil sie sagte, nein, es ist der Rücken. Und das sind so Telefonate, die will ich nicht führen. Ja, ich will das nicht führen, dann nochmal aufs Protokoll dann zu verweisen, was für uns ja dann wichtig ist, zu sagen, Moment, hier haben sie gesagt, sie wollen diese Absicherung nicht, weil Rücken ausgeschlossen ist. Und dann steht man da und hat halt nichts. Also das sind so Dinge, die schon hart sind. Ne? Und ja, das Gespräch will ich dann nicht führen mit vielleicht den Kindern oder dem Mann oder der Frau, dass man heißt, naja, sie haben doch hier bis 60 nur abgesichert, jetzt ist sie 30, was machen wir denn dann? Also, ne, so, das sind so Dinge, die kann ja jeder Gott sei Dank selber entscheiden und da kann man sich ja seinen Berater, seine Beraterin aussuchen.
Ich bin da immer dann so pragmatisch und sage, okay, alles klar, wenn dir mit 30 was passiert, ist deine Überlebenswahrscheinlichkeit ungefähr bei 4 Jahren im Schnitt. Deswegen kannst du dir überlegen. Also tatsächlich ist es so, in jungen Jahren, wenn dir irgendwas passiert, dann hast du eine so schwere Krankheit, die dann höchstwahrscheinlich schnell zum Tod führt. Das sind die schleichenden Sachen, die dann irgendwie das herauszögern. Aber es ist auch, ich bin auch der Meinung halt, vor allem, wenn du jetzt GymnasiallehrerInnen versicherst, das sind keine hohen Prämien, deswegen macht das Kraut nicht fett, ob du es jetzt bis 60 oder 67 machst. Und sicher ist sicher, weil am Ende bist du dann derjenige, der trotzdem 100 Jahre alt wird. Und dann musst du es halt irgendwie schaffen. Ne?
Absolut, absolut. Ja, also finde ich auch. Von daher, was mich jetzt noch interessieren würde, was du gerade gesagt hast, liest es doch gerne vor. Also gerne auch, es sind ja so viele Nicht-Versicherer, die eine echte Dienstunfähigkeitsklausel haben und vielleicht, Philipp hat es ja schon mal gesagt, echte Dienstunfähigkeitsklausel heißt einfach, dass sie bedingungslos akzeptiert wird, dass nicht nochmal gesagt wird, wie mit einem Sternchen. Ja, aber wir überprüfen nochmal, denn das gibt es auch. Es gibt also echte und unechte Dienstunfähigkeitsklauseln.
Es gibt sogar fast echte Dienstunfähigkeitsklauseln. Es gibt einen einzigen Vergleich da draußen, der unterscheidet und fast echte Dienstunfähigkeitsklauseln, das ist meine. Also die echte Dienstunfähigkeitsklausel leistet dann, wenn du eine Ruhestandsversetzung und ein amtsärztliches Zeugnis vorlegst. Die fast echten, die leisten ausschließlich aus medizinischen Gründen. Also das steht ausschließlich aus medizinischen Gründen und dadurch ist sie nicht mehr unwiderleglich, sondern sie ist widerleglich, weil du nämlich als Versicherer prüfen kannst, ob es andere als medizinische Gründe gibt. Und das können sein disziplinarische Gründe, wegen Alters oder wirtschaftliche Gründe, also eine Privatisierung von irgendwas. Das kann jetzt bei Schulen nicht passieren, weil es gibt ein Recht auf Bildung, deswegen ist da das eher nicht zu denken. Genau. Und dann gibt es halt bloß noch wenige. Also ich prüfe, ob die echt ist, ob sie auch für Beamte auf Widerruf gilt, ob die Leistungsdauer bei Entlassung auch unbegrenzt ist, ob der Nachweis der DU zusätzlich zur BU zu führen ist. Also das sollte er nicht sein, das ist nämlich bescheuert. Ob die Nachprüfung bei Entlassung geregelt ist und ob die BU-Prüfung auch für Beamte tatsächlich möglich ist. Und da bleiben am Ende dann halt in alphabetischer Reihenfolge eigentlich Allianz, Bayerische, Condor, DBV und dann kommt lange nichts und wenn du lustig bist, hast du dann immer noch die Signal, die du nehmen kannst.
Na? Aber das ist krass. Und wir reden hier auch über Gesellschaften, das will ich nochmal erwähnen, die nicht mit MaklerInnen zusammenarbeiten. Also die haben wir jetzt nicht vergessen. Also nicht, dass dieser Eindruck entsteht.
Also ich habe hier, ich glaube, 24 DU-Versicherer im Vergleich und ja, das sind die, wenn ich mich festlegen müsste, dann ist halt, also Allianz und DBV sind halt die Bedingungen einfach echt saugut geregelt. Und das sage ich nicht nur, weil ich sie geschrieben habe.
Ja, aber es kann ja zum Vorteil sein, es muss doch, also ich finde das jetzt nicht negativ, ne?
Ja, genau.
Sehr cool. Ja, vielen Dank, lieber Philipp. Es hat Spaß gemacht. Ja. Vor allem, ich habe den Namen des Tieres schon wieder vergessen.
Ein Axolotl.
Ach, ja, ich werde es, also unbedingt Fotos vielleicht.
Kannst du dir auch zu Hause halten, in so einem Aquarium, Terrarium.
Echt, kann man das?
Das würde ich ja wieder nicht machen, Christina, du weißt ja meine Einstellung.
Ich habe da schon mal drüber nachgedacht.
Wir brauchen noch super kaltes Quellwasser, also es muss super kalt sein. Und es muss.
Ja, da sind die Anforderungen ultra hoch, deswegen bin ich dann da auch ganz schnell von weg.
Also hier Mission Erde e.V. und so, ich bin da ganz schnell raus, also mithalten und so. Aber ja, cool. Finde ich gut, da haben wir jetzt auch nochmal was drum gelernt, was nicht nur unbedingt mit Dienst und Fähigkeit zu tun hat. Und ich würde sagen, vielleicht so ein Abschlusswort, lieber Philipp. Wenn ich starte und sage, ich gehe jetzt und will in der Beamtenlaufbahn bleiben, brauche ich eine Dienst- und Fähigkeitsabsicherung im Studium oder zum Beginn des Referendariats, wenn ich nicht finanzielle Schwierigkeiten haben möchte, ja oder nein?
Ich sage in der Regel ja, es sei denn, du bist ein super genügsamer Typ, der von dem leben kann, was bei ihm im Garten wächst und sowas und hat schon eine abbezahlte Hütte und so. Oder, also halt, na, das ist was, das möchte ich, je älter ich werde, desto mehr halt bin ich der Meinung, halt Geld macht tatsächlich nicht glücklich, es beruhigt aber halt sehr. Deswegen, wenn du so der Typ bist und sagst halt, ich bin alleine und ich möchte das mein Leben lang bleiben und ich bin für mich selbst verantwortlich und könnte auch ohne leben, würde dann halt einfach an irgendeinen Strand ziehen und daran leben, das wäre auch cool genug. Dann nicht, aber sobald du halt irgendwie einen relativ normalen Lebensweg gehen möchtest, dann ist die finanzielle Sicherheit extrem wichtig, weil du vor allem in den ersten Jahren eine ziemlich hohe Unterversorgung auch als Beamter hast oder Beamtin.
Alles klar.
Cool.
Dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt:
Ich sehe was, was du nicht siehst.
Und das hat Konsequenzen.